Willkommen zu Makro am Mikro. Ich muss das so bescheuert aussprechen, weil ich kann meinen eigenen Sendungstitel nicht so ganz ernst nehmen, Rudi, entschuldige. Mit Rüdiger Bachmann. Hallo, Rudi.
Hallo.
Thema heute. Was tun mit all den Daten, die wir in den letzten Sendungen sozusagen erzeugt bzw. zusammengesammelt haben, weil die Statistiker liefern uns die ja.
Genau, also wir haben ja mal im Prinzip gelernt, wie man Bruttoinlandsprodukt berechnet, den Unterschied zwischen realem und nominalem Bruttoinlandsprodukt, wie dann Inflation reinkommt. Dann haben wir uns über das makroökonomische Definition von Sparen unterhalten. All diese Dinge, und da haben wir im Prinzip gelernt, wie man das macht. In der Realität ist das natürlich viel komplexer und da müssen Schätzungen vorgenommen werden und auch durchaus auch willkürliche Abgrenzungen dann im Einzelfall. Und dann am Ende des Tages nimmt man als Makroökonom dann eben die Daten, die einem von dem jeweiligen statistischen Ämtern dann gegeben werden. Und wie gesagt, man muss sich klar machen, dass die schon unter einem bestimmten System, eben diesem System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erzeugt wurden. Und zusätzlich muss man sich dann auch noch klar machen, dass das, was man darunter lädt, das sind schon oftmals Daten, die dann auch keine Rohdaten sind, ja, sondern die schon bestimmte, sagen wir mal, eine bestimmte Behandlung, ein bestimmtes Treatment erfahren haben. Also zum Beispiel, typischerweise sieht man Daten in einer Kalender- und saisonangepassten Form. Ja, also wenn du dir zum Beispiel die wirklichen Rohdaten von der deutschen Beschäftigung anguckst, dann haben die sehr klare und auch relativ vorhersehbare saisonale Muster. Ja?
Ach so, sowas wie im Winter wird weniger gebaut und darum hast du da ein paar mehr Arbeitsplätze und solche Sachen.
Zum Beispiel oder typisch auch im Sommer oder so dann auch, ja. Also das gibt's, und das wird dann oft schon rausgerechnet.
Ja? Ah, okay.
Also das und das steht dann im Kleingedruckten sozusagen, da steht dann saisonal angepasst oder so oder saisonal bereinigt oder Kalendertage bereinigt. Wenn du dann auch gerade in Deutschland, was in Deutschland eine große Rolle spielt, wenn du in einem Monat viele Feiertage hast zum Beispiel, das wird versuchen, die Statistiker dann auch eben rauszurechnen, ja. Also insofern kommen die schon nie so ganz roh, wie jetzt so Labordaten, wo du einen Versuch hast, wo dann die Natur direkt zu dir spricht. Also die sind schon auf diese makroökonomischen Daten, wie gesagt, erstmal durch dieses System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen durch. Dann wurden die, wie gesagt, zum Beispiel deflationiert und in reale Daten umgerechnet. Dann wurden sie vielleicht saisonbereinigt etc. etc. Und so kommen die dann zu uns, sagen wir jetzt mal ganz banal, ins Excel-Sheet im Grunde genommen. Ja? Aber es ist wichtig zu verstehen, dass sie schon behandelt sind im Grunde genommen.
Aber kannst du denn damit dann überhaupt noch, naja klar, solange du weißt, wie sie behandelt worden sind, kannst du was damit anfangen, ne?
Natürlich.
Blöd wird's nur, wenn du es nicht weißt, ja.
Klar. Naja, also zum Beispiel, das kommt halt immer aufs Erkenntnisinteresse an, ne? Darum geht's ja. Ich meine, die Vorhersagen, dass, keine Ahnung, jeden Winter im Bau nicht so dolle ist, naja, da brauchen wir jetzt keine makroökonomische Wissenschaft.
Stimmt, ja.
Insofern will man eben das mal rausrechnen.
Und ist da das eigentlich, aber immer, wie ist denn das eigentlich in den USA? Also es gibt ja Bundesstaaten in den USA, die nicht so einen Winter haben. Gibt's da auch solche saisonalen Schwankungen?
Ja, wir haben aber auch, ich meine, du hast Ernten, du hast natürlich auch immer noch im kleinen Bereich, was Ernten angeht. Und dann hast du auch, wie gesagt, Ferien. Du hast so Zeiten, die mit dem College zu tun haben, wo die Leute dann College-Abschluss machen, aber dann vielleicht erst im September anfangen zu arbeiten. Die sind dann erstmal arbeitslos oder so, ja. Oder die tauchen dann erstmal als arbeitslos. Also es kommt sehr genau auf die genaue Definition an. Aber man sieht natürlich auch in den USA diese saisonalen Muster, ja. Und die wollen wir typischerweise tatsächlich schon rausrechnen. Weil wir eben an den zwei anderen, also wie gesagt, makroökonomische Zeitreihen, die haben diese drei Muster, also dieses relativ deterministische saisonale Muster, das rechnet man raus. Ganz selten betrachtet man das roh, aber und da übernimmt man, was einem die Statistik liefert. Und dann gibt's noch diese zwei anderen, die haben wir, glaube ich, ganz schon am Anfang drüber schon gesprochen, die zwei anderen Muster, die so typischerweise in makroökonomischen Zeitreihen drin hast, dass es eben einerseits eigentlich immer nach oben geht, ja, also zumindest seit 200 Jahren, also und wir betrachten ja oftmals auch nur die Nachkriegszeitreihen. wenn wir nicht gerade makrohistorische Analysen betrachten. Und da geht's halt immer nach oben. Und wenn man so das Auge mal Pi mal Daumen, ist es dann auch so ein Exponentialtrend, der da nach oben geht. Ja. Und das ist also das eine. Und dann hast du eben diese Schleifen darum, diese Entwicklungen, was wir dann später den Konjunkturzyklus nennen werden, um diesen Exponentialtrend. Und darum geht's jetzt zunächst mal, das haben wir heute als erstes besprochen, wie kann man einigermaßen objektiv, einigermaßen nachvollziehbar diese beiden Komponenten, diese Trendkomponente und diese zyklische Komponente, wie kann man die eigentlich voneinander trennen, ja? Und geht also das sogenannte Trendzyklusproblem, dass eben makroökonomische Zeitreihen, selbst wenn sie schon saisonal angepasst worden sind, haben immer noch diese beiden Komponenten, die Trendkomponente und die Zykluskomponente. Und warum will man die trennen? Die will man deshalb trennen, weil zunächst mal historisch gesehen makroökonomische Theorien, die wurden dann auch, oder die kann man auch zusammenbringen, aber zunächst mal wurden makroökonomische Theorien sozusagen separat für das eine, für die Konjunkturseite entwickelt und andererseits für diese langfristige Wachstumsseite eben, für diese Trendseite entwickelt. Und insofern will man dann auch Daten haben, die, wo man sozusagen, oder eine Datenbehandlung haben, wo man die beiden zunächst mal analytisch trennen kann. Und das haben wir dann als heute als erstes mal gemacht. Da habe ich, das ist mathematisch, technisch, was man da macht, ist ein Filter drüber laufen lassen, über eine Zeitreihe. Das ist der Begriff Filter. Und, ach so, typischerweise, was man als allererstes macht, ist auch so noch so eine kleine Datenbehandlung. Man nimmt typischerweise den natürlichen Logarithmus, nicht die Rohdaten, sondern den natürlichen Logarithmus der Zeitreihen. Warum? Weil wenn man eine Exponentialzeitreihe hat, und man wendet darauf den natürlichen Logarithmus an, dann wird die so schön linear. Ja, dann sieht die eben so aus wie eine Gerade. Und darüber hinaus kann man, wenn man dann weiterarbeitet mit den Daten, wenn man den natürlichen Logarithmus verwendet, kann man das, die Daten immer als Prozent im Grunde genommen ansehen. Also mit anderen Worten, ist, wenn du den natürlichen Logarithmus von etwas nimmst, dann kommt es nicht mehr darauf an, ob das in Billionen Euro oder in Milliarden Euro oder in Millionen Euro oder wie auch immer gemessen wurde, sondern es geht dann immer um Prozente, ja. Das heißt, du hast dieses, wie wurde was gemessen? Wenn man vielleicht eine Wachstumsrate oder so zwischen zwei Jahren betrachten will, hat man das nicht. Das würde man nicht in Euro betrachten. Natürlich werden die Euro, in dem Moment, wo die Ökonomie immer größer wird, wird natürlich ja auch die Änderungen in Euro von Jahr zu Jahr immer größer.
Die absolute Änderung, meinst du?
Die absolute Änderung. Man will natürlich auch Prozentänderungen abstellen. Und insofern betrachten wir typischerweise immer alles in einem natürlichen Logarithmus. Also, wie gesagt, wir haben die Daten in unser Excel-Sheet geloadet. Dann machen wir einen natürlichen Logarithmus drauf, wenden wir drauf an. Und dann wollen wir, das ist der nächste Schritt, wir wollen dann quasi den Trend vom Zyklus trennen. Und das nennt man eben Filtering, also ist ein Filterproblem. Und da habe ich den Studenten da könnte man jetzt eine eigene Vorlesung drüber halten. Es gibt so eine eigene statistische Zeitreihenvorlesung. Da gibt es ganz viele Methoden. Und ich habe den Studenten den einfachsten, der auch in der Makroökonomik durchaus kritisiert, aber auch nach wie vor weiter verwendet wird. Und das ist der sogenannte Hottrick-Prescott-Filter. Das ist, also der Hottrick war ein amerikanischer Statistiker.
Ich dachte Hottrick, aber gut.
Nee, ja. Hottrick.
Okay, das ist ja so ein heißer Trick.
Ed Prescott war, inzwischen muss man mal sagen, er ist letztes Jahr verstorben, ein Nobelpreisträger der Ökonomik, einer der Erfinder mit der modernen Makroökonomik. Und was die gesagt haben ist, ich würde das gerne sozusagen dieses Filterproblem in ein mathematisches Problem übersetzen, das ungefähr sozusagen nachahmt, wie wenn du sitzt jetzt vor so einer Zeitreihe, die exponentiell nach oben oder dann nach dem natürlichen Logarithmus linear nach oben geht und hast halt diese Wiggles da, diese Schleifen drumherum, die aber selber sehr irregulär sein können. Und wie würdest du sozusagen, wenn du einen Bleistift hättest, wie würdest du sozusagen einen glatten Trend durch diese Daten durchziehen, ja? Und die Idee ist da halt, dass man einerseits sagt, naja, man will schon an den Daten dran sein. Also der Trend sollte irgendwie nah an den Rohdaten dran sein. Auf der anderen Seite soll er halt nicht so viele dieser Schleifen mitmachen, weil das dann wäre er nicht mehr glatt. Ja. Und das kann man mathematisch als Optimierungsproblem formulieren, indem man sozusagen sich den Trend möglichst nah an den Daten anschmiegen will, aber sozusagen nicht zu stark. Das macht man mit einem Strafterm, so heißt es tatsächlich wörtlich in der Optimierungstheorie, wo man eben diese, wenn es zu sehr Wellen gibt sozusagen im Trend, das wird dann sozusagen bestraft, okay? in der Formel. Und da, wenn man da so einen Kompromiss findet, ist es dann eben so, dass man da dann ganz guten Trend ausrechnen kann. Das macht, das kann man, gibt sogar Webtools für. Das kann man auch in entsprechenden Statistikprogrammen machen. Und dann definiert man die zyklische Komponente einer Zeitreihe, definiert man dann als die Abweichung der Rohdaten von diesem Trend. Und das ist sozusagen das Objekt, das dann empirische Konjunkturanalyse weiter analysiert. Ja, diese Zeitreihe, die dann nicht mehr nach oben geht, sondern die sozusagen diese Schleifen um diesen relativ glatten Trend dann sozusagen isoliert hat. Darum geht's. Das macht im Prinzip empirische Konjunkturanalyse, die dann die Konjunkturtheorie wiederum verstehen und erklären will.
Das ist dann aber schon ein Abstraktionsniveau auf einem Abstraktionsniveau. Also ist das noch das, was euer eins als präzise Daten bezeichnen würde dann?
Ja, natürlich, weil ist ja nachvollziehbar. Das Wichtige ist, dass du zwar eine Linse auf diese Daten wirfst, aber völlig klar ist, mit welcher Linse du auf diese Daten geschaut hast. Und warum nimmst du eine Linse sozusagen überhaupt? Warum schaust du nicht auf die ganzen Daten? Naja, weil die ganzen Daten eben entstanden sind durch extrem komplexe Phänomene, ja, langfristige Wachstumsphänomene, Konjunkturphänomene etc. etc. Und insofern ist es schon hilfreich zu sagen, wir nehmen eine bestimmte Linse, die bestimmte Phänomene dieser Zeitreihe isoliert und sozusagen rausschneidet, ja. Und dann musst du es natürlich in der Theorie wieder zusammensetzen, mit anderen Worten. Du musst dann auch in deiner Theorie quasi diese Linse anwenden, sozusagen einbauen dann. Ja, aber solange klar ist, was die Linse war, ist das eigentlich, finde ich, kein Problem. Jetzt haben wir diese Zeitreihe und das sieht man dann für USA zum Beispiel, und das, wie gesagt, Deutschland weiß ich nicht, wie es vor dem Krieg aussah, aber für die USA sieht man halt diesen riesige Spitze, also vorher dieses sehr, sehr, sehr den großen Einbruch in der Weltwirtschaftskrise. Und dann sieht man halt die Spitze im Zweiten Weltkrieg, die halt ein riesen Konjunkturboom war. Und man sieht dann für die Nachkriegszeit, sieht man eben Schleifen oder Konjunkturschwankungen, die deutlich geringer sind als vor der Kriegszeit. Also das ist, glaube ich, auch in Deutschland der Fall. Das sieht man schon, dass die Nachkriegskonjunkturzyklen trotz Covid und auch trotz großer finanzieller Rezession nicht so, sagen wir mal, stark waren.
Nicht so brutal.
Brutal in der Vorkriegszeit.
Ja, verstehe.
Zum Teil hängt es natürlich auch damit zusammen, dass wir heute bessere Daten haben, genauere Daten. Natürlich, wir hatten ja Vorkriegs, das ist ja nicht Ergebnis einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, so wie wir das heute haben, sondern da wird noch mehr geschätzt, um diese Daten retrospektiv zu ermitteln. Das darf man nicht vergessen. Da gab es ja noch kein statistisches Amt, das offiziell die Bruttoinlandsproduktszahlen ermittelt hätte. Keine Ahnung, in 1914 oder so. Ja, das muss man sich immer klar machen. So, und dann hat man eben diese zyklische Komponente. Und dann ist eben die Frage, wie analysiert man das? Und da gibt's eben zwei Wege. Da gibt's einerseits tatsächlich zusammen mit der Entwicklung des Systems der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, so in der Nachkriegszeit, hat schon Vorkriegs- und in der Kriegszeit angefangen, aber dann, also in den 40er Jahren in Amerika und auch in England, aber weil man das gebraucht hat, um auch sozusagen für die Kriegswirtschaft im Prinzip musste quasi ermittelt werden, wie läuft die Produktion, wie sind die Produktionsfaktoren eingesetzt und so. Da hat man viel mehr, da haben die Politik plötzlich, hat da Interesse bekommen an sowas wie Bruttoinlandsprodukt, ja.
Ah, okay. Und dann ist natürlich auch Geld da, um diese Daten zu erzeugen.
Ja, natürlich, absolut. Da ist Geld für sowas da, ja. Und das ist halt dann geblieben. In der Nachkriegszeit hat man das weiter verfeinert. Und da hat sich sozusagen der erste Ansatz, diese Konjunkturzeitreihen, diese wo man den Trend rausgenommen hat, sozusagen diese Konjunkturzeitreihen dann zu analysieren. Ich nenne das den traditionellen Weg oder den qualitativen Ansatz oder den traditionellen Ansatz, der doch sehr, das muss man zugeben, sozusagen von Wellenphysik im Grunde genommen beeinflusst wurde. Ja, also da war die Statistik, die Zeitreihenstatistik und damit auch die Ökonomik noch sehr, sehr stark auch von naturwissenschaftlichen Vorbildern inspiriert, in dem Fall insbesondere eben der Wellenphysik. Und dann gibt's seit den 70er Jahren hat sich zumindest in der akademischen Forschung oder auch in der akademienahen Forschung wie bei Zentralbanken und so dann eher ein statistischer Ansatz durchgesetzt, aus Gründen, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, die nicht mehr unbedingt von diesem Wellenphysik-Ansatz tatsächlich beeinflusst war. Also aber fangen wir mal mit diesem traditionellen, diesem Wellenphysik-Ansatz an. Und der hat, sagen wir mal, überlebt, sozusagen, würde ich sagen, in der so Handelsblatt, Financial Times, also auch in der Berichterstattung, auch in den Investmentbanken, also so in den Berichterstattung über die Wirtschaft. Also da geht's dann um so Dinge wie, sind wir in einem Boom? Leben wir in einer expansiven Phase?
Ja.
Oder haben wir eine Rezession,
so meinst
eine Kontraktion oder eine Recovery? Ich weiß gar nicht, wie man das
sagt. Erholung.
Eine Erholung oder die erste Phase. Und da geht's eben darum, dass man sich den Konjunkturzyklus idealisiert als so ein Auf und Ab von Sinus- und Cosinuswellen. Grob, jeder kann er sich vielleicht mal an seine Abi oder sagen wir 10. Klasse Mathematik irgendwie so erinnern, ja. Da gibt's halt diese Sinus, so, das ist halt sehr regelmäßig und so beschreiben ja auch Physiker, wie sich, keine Ahnung, Licht- oder Wasserwellen dann ausbreiten, ja. Und das hat man eben auf die Wirtschaftsdaten aufgepfropft, dieses Paradigma, und hat eben durch diese Linse von Sinus- und Cosinuswellen idealisiert, dann eben auf diese Konjunkturschwankungen geguckt. Und da gibt's dann halt eben diese Wendepunkte, also es gibt dann einen Peak, nennt man das auf Englisch, den Gipfel. Danach geht dann halt die Rezession los, die Phase zwischen dem Peak und dem Tal, ja, dem Gipfel und dem Tal, das nennt man die Rezession, und die Phase zwischen dem Tal und dem Gipfel nennt man dann die Expansion und so weiter und so fort, ja. Und dann hat man sich halt so Dinge angeguckt, wie häufig kommen diese Wellen, also was die Frequenz, ja, also wann kommt das nach dem Gipfel, wann kommt der nächste Gipfel, ja. Oder wie lange dauern durchschnittlich Expansionen? So hat man damals am Anfang in den 50er Jahren Konjunkturzyklen analysiert, ja. Oder auch wie stark sind die, also die Amplitude technisch gesprochen von diesen Wellen. So hat man damals diese Konjunkturzyklen tatsächlich analysiert. Und so, naja, gut, wie gesagt, also wenn man sagt, wir sind in einem Boom, wir sind in einer Expansion, wir sind in einer Rezession, das ist sozusagen ein Sprechen über den Konjunkturzyklus, den wir aus dieser Zeit, aus den 50er, 60er Jahren übernommen haben und der hauptsächlich tatsächlich eher in der Businesspresse und der Wirtschaftspresse oder auch sozusagen in bankvolkswirtschaftlichen Abteilungen überlebt hat.
Ja, naja, also, und in der Politik natürlich auch. Also
völlig klar, ja, genau, sehr guter Punkt. So denkt sozusagen, ja, der akademische Laie über Konjunktur letztlich nach.
Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der akademische Profi über Konjunktur nachdenkt.
Also ich will sagen, sowas geht ja nie ganz vorbei. Das hat durchaus, und ich unterrichte das sogar wieder meinen PhD-Leuten, auch diesen alten Weg auf Konjunkturzyklen draufzuschauen, weil ich glaube, dass der was für sich hat. Also man kann auch so viel über Konjunkturschwankungen lernen. Also man hätte das Kind nie mit dem Bade ausschütten dürfen. Und in letzter Zeit sieht man auch immer wieder Papiere, die sich eher von diesem Paradigma leiten lassen. Also ich will nicht sagen, dass es tot ist. Im Gegenteil, es hat wieder sozusagen fröhliche Urstände. Also das ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt wieder Elemente, die das wieder Ideen davon zurückbringen. Und wo es auch noch überlebt hat, ist tatsächlich bei sowas wie diesen offiziellen Konjunkturchronologien. Das ist auch in den USA erfunden worden. Das ist das sogenannte National Bureau of Economic Research, das NBR. Das ist also ein Think Tank eigentlich, aber das mehr oder weniger als, so wie der Duden, ist also eigentlich eine private, halbstaatliche Organisation, aber es wird von allen anerkannt, ja, auch vom Staat, auch von den USA, sozusagen, die stellen im Prinzip, und die machen das tatsächlich sogar bis in das 19. Jahrhundert hinein, die haben eben eine offizielle Business Cycle Chronology, also eine Konjunkturzyklus-Chronologie der USA erstellt. Da kannst du dann genau lesen, also keine Ahnung, in dem Monat, in dem Jahr begann die Rezession und hat dann so und so viele Monate und so viele Quartale gedauert. Und das geht dann bis zur Covid-Rezession im Grunde genommen. Das kann man da nachlesen. Typischerweise brauchen die ein bisschen, also es kann durchaus 2 Jahre dauern. Also jetzt nicht so wirklich zur aktuellen Analyse taugt das oftmals nichts. Aber sozusagen im Nachhinein liefern die sozusagen eine Chronologie. Und in Europa gibt es das inzwischen auch, das ist ein bisschen jünger, aber da ist das Center for Economic Policy Research, früher in London, jetzt in Paris nach dem Brexit. Die stellen auch für die Eurozone, erstellen die so eine offizielle Chronologie des Konjunkturzyklus, ja. Und ja, also insofern hat das nach wie vor durchaus Bedeutung. So, jetzt kommen wir aber mal zum neueren Ansatz. Und jetzt kann man die Frage, was ist unbefriedigend an diesem alten Ansatz? Naja, ich kann es jetzt nicht zeigen, aber jeder, der sich schon mal so eine Konjunkturzeitreihe angeschaut hat, der wird eben feststellen, dass diese Schleifen halt überhaupt nicht regelmäßig sind. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, so eine Expansionsphase ist im Schnitt immer 5 Jahre. So alle 5 Jahre kommt halt dann nach einer Expansion eine Rezession. Oder jetzt sind wir schon, wenn manche Leute sagen, jetzt haben wir 10 Jahre keine Rezession mehr gehabt, jetzt kommt's aber bestimmt. Nee, so funktioniert das halt überhaupt nicht. Ja. Also die sind überhaupt nicht regelmäßig, die haben sehr unterschiedliche Amplituden, sehr unterschiedliche Frequenzen. Also wirklich mit so einem idealisierten Sinus-Cosinus-Bild an Konjunkturzyklen ranzugehen, ist nicht unproblematisch. Ja? Und was man eben stattdessen macht, ist, naja, man guckt sich das halt erstmal an. Und was man sieht, ist, dass diese Zeitreihen, also zum Beispiel dieses Bruttoinlandsprodukt, die sind volatil. Das heißt, man will ein Maß, ein statistisches Maß für die Stärke dieser Fluktuationen haben. Und dann nimmt man eben ein statistisches Maß, das ist die sogenannte Standardabweichung. Kennen vielleicht auch Hörer einige. Das ist sozusagen ein Maß, wie stark diese Zeitreihe über den Konjunkturzyklus schwankt. Ja, das ist also das erste, die erste Dimension, die man sich anschaut. Und die zweite Dimension ist, was Ökonomen Persistenz nennen. Das heißt, man sieht an diesen Zeitreihen, dass wenn man zu einem gewissen Zeitpunkt man über dem Trend ist, man vermutlich im nächsten Quartal, wenn nicht gerade ein Schock kommt, nicht gerade eine globale Pandemie, man vermutlich im nächsten Quartal auch noch über Trend ist. Ja, also so, es ist nicht so, dass der Konjunkturzyklus so aussieht, dass man in einem Quartal über Trend ist, im anderen Quartal unter Trend oder sowas. Das ist eben, sondern es gibt Persistenz mit anderen Worten. Und das kann man auch berechnen durch Korrelationskoeffizienten von Zeitreihen mit sich selbst. Da will ich jetzt gar nicht in die Details gehen. Der Punkt ist, dass man makroökonomische Zeitreihen mit statistischen Kennzahlen jetzt zusammenfasst. Das hat einerseits den Vorteil, dass es quantitativ ist. Also man zählt nicht nur Expansionen und Rezessionen und wie lang die waren, sondern man hat da jetzt Zahlen. Also man kann jetzt sagen, das Bruttoinlandsprodukt schwankt im Schnitt sozusagen eine Volatilität von 1,5% oder so, ja, im Schnitt. Oder hat eine Persistenz von so und so viel und so weiter. Und dann gibt's noch zwei weitere oder eine dritte, vierte Dimension, das ist also die Persistenz und die Volatilität, das kann man für jede Zeitreihe, also Bruttoinlandsprodukt, Konsum, Investitionen, kann man das separat machen. Dann kann man aber sich auch noch anschauen, wie diese Zeitreihen eigentlich sozusagen, man kann sich zwei Zeitreihen nehmen und man nimmt typischerweise immer das Bruttoinlandsprodukt dann als Referenzzeitreihe. Man kann sich zum Beispiel fragen, wie sind eigentlich die Schwankungen von, sagen wir mal, dem Konsum oder den Investitionen oder den Importen, wie korrelieren die eigentlich mit dem Bruttoinlandsprodukt? Also ist es so, dass wenn das Bruttoinlandsprodukt oben ist, also wir in der Expansionsphase uns befinden, was ist dann eigentlich mit dem Konsum? Ist der Konsum dann auch oben? Ist der Konsum unten? Wie auch immer. Also mit anderen Worten, man nennt das Co-Movement oder Zyklikalität von
Zyklikalität.
Zyklikalität, ja. oder Zyklizität. Vielleicht Zyklizität, keine Ahnung. Cyclicality auf Englisch, wie man das Zyklizität von Zeitreihen, würde man dann eben fragen, relativ zum Bruttoinlandsprodukt, wie schwankt der Konsum? Wie schwankt die Beschäftigung? Wie schwanken die Investitionen? Wie schwanken die Häuserpreise und solche Sachen, ja? Das sind so die drei Dimensionen. Also nochmal, wie stark sind die Schwankungen? Wie stark ist die Persistenz? Und wie stark korrelieren die Schwankungen von anderen Zeitreihen mit der des Bruttoinlandsprodukts? Ja. Und so im Grunde fassen moderne Makroökonomen dann eben den Konjunkturzyklus zusammen. Und da kommt dann raus, zum Beispiel, wenn man sich den Konsum anguckt, zum Beispiel, der kommt dann raus, dass es eine prozyklische Zeitreihe ist. Ja. Mit anderen Worten, der Konsum ist eine Zeitreihe, die schwankt mit dem Bruttoinlandsprodukt. Also wenn das Bruttoinlandsprodukt oben ist, wird auch typischerweise mehr konsumiert. Sie hat aber eine deutlich, je nachdem wie man den Konsum genau misst, eine geringere Volatilität. Und das ist übrigens, womit wir uns dann die nächste Stunde schon beschäftigen werden, wo wir mit Theorie anfangen werden. Das ist eine der wichtigen Sachen, die Makroökonomen erklären müssen in ihrer Konjunkturtheorie. Warum ist es eigentlich so, dass der Konsum schwächere Schwankungen hat über den Konjunkturzyklus als das Bruttoinlandsprodukt? Ja? Das sind dann genau die Größen, an denen sich Konjunkturtheorien, ob nun qualitativ oder quantitativ, messen lassen müssen. Ja? Also, der Konsum ist prozyklisch, schwankt aber weniger als das Bruttoinlandsprodukt. Dann kann man sich die Investitionen angucken. Bei den Investitionen ist es auch so, dass sie prozyklisch sind. Die korrelieren sehr, sehr stark mit dem Bruttoinlandsprodukt. Also nochmal, wenn Bruttoinlandsprodukt boomt, wird auch viel investiert, mit anderen Worten, ja.
Oder boomt aber das Bruttoinlandsprodukt, weil viel investiert wird?
Da geht es noch gar nicht um Kausalität. Ich habe noch keine Kausalitätsaussagen.
Okay.
Es geht nur um Korrelation.
Verstehe. Mhm.
Die Kausalitätsaussagen, die macht man dann durch das Modell, oder dazu braucht man andere empirische Methoden. Das kann man nicht, indem man einfach nur Korrelationsanalysen macht. Hier machen wir nur eine reine statistische Korrelationsanalyse. Naja, aber was auch rauskommt, ist, dass die Investitionen viel, viel stärker schwanken als das Bruttoinlandsprodukt. Also jede Konjunkturtheorie, die, sagen wir mal, überhaupt irgendwas taugt, muss das schon mal machen, muss das schon mal reproduzieren. Mit anderen Worten, muss prozyklische Konsum haben, muss prozyklische Investitionen haben und muss die Investitionen volatiler haben als das Bruttoinlandsprodukt. Und das muss wiederum volatiler sein als der Konsum. Ja, das sind so wichtige Fakten über den Konjunkturzyklus, dass jede Konjunkturtheorie, die irgendwas taugt, die man dann als Labor verwenden will, um zum Beispiel Geldpolitik zu analysieren oder Fiskalpolitik, die muss das eben diese grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllen. Dann kann man sich angucken, die Importe zum Beispiel. Importe ist sehr ähnlich. Importe sind sehr stark prozyklisch, aber auch die schwanken deutlich stärker als tatsächlich als Bruttoinlandsprodukt, was hauptsächlich damit zusammenhängt, dass jedenfalls in den USA, ich glaube, es ist aber auch in Deutschland so, die Importe häufig Investitionsgütercharakter haben. Also da wird viel in Maschinen zum Beispiel importiert, das ist also weniger Konsum. Der Großteil von Importen geht eben tatsächlich eher dann doch in Investitionstätigkeit. Dann gibt's die aggregierte Beschäftigung. Ja, die aggregierte Beschäftigung ist interessant, die ist auch prozyklisch. Ist auch klar, wenn Bruttoinlandsprodukt oben ist, dann wird auch viel gearbeitet, typischerweise, ja. Und es schwankt etwas weniger tatsächlich als das Bruttoinlandsprodukt. Was aber bei der Beschäftigung interessant ist, ist, dass sozusagen die Hauptkorrelation gar nicht mal da ist, wenn du jetzt sozusagen Beschäftigung und Bruttoinlandsprodukt heute betrachtet, sondern die sind noch viel stärker korreliert, wenn du die Beschäftigungszeitreihe etwas verschiebst. Also mit anderen Worten, wenn das Bruttoinlandsprodukt heute oben ist, dann ist die Beschäftigung auch oben, aber morgen ist sie tendenziell noch weiter oben und genauso auch im Konjunkturtal, okay? Das heißt, Beschäftigung ist eine Variable, die nennt man auf Englisch lagging, auf Deutsch würde man nachlaufen. Die läuft dem Konjunkturzyklus nach. Also du willst auf Beschäftigung nicht unbedingt gucken, wenn du den Konjunkturzyklus vorhersagen willst. Ja, weil das ist eine Variable, die sozusagen eher eine Weile braucht, um zu reagieren. Naja, warum? Intuitiv ist es klar, weil erstens mal ist vielleicht, wenn du sozusagen in real time, die Arbeitgeber wissen ja nicht, sind wir jetzt wirklich in einem Konjunkturzyklus, das heißt, sie warten erstmal ab, wenn sie Leute entlassen wollen, und dann kostet es möglicherweise ja auch Zeit, also Leute haben ja Arbeitsverträge.
Und vor allen Dingen, wenn meine Auftragslage sich verbessert, dann versuche ich ja erstmal mit dem bestehenden Personal die Aufträge zu erfüllen. Richtig. Und wenn ich nach einem Monat merke, das klappt nicht, dann stelle ich erst die Leute ein.
Richtig, also solche Sachen. Also man würde das erwarten, aber das Schöne ist, du siehst es tatsächlich in diesen aggregierten Zeitrahmen auch. Ja. Und nur mal als Beispiel, es gibt dann auch natürlich kontrazyklische Variablen. Die Arbeitslosigkeit ist dann natürlich eine kontrazyklische Variable. Die ist typischerweise immer dann hoch, wenn das Bruttoinlandsprodukt nach unten geht oder so. Ja. Dann kann man sich natürlich fragen, wenn es diese nachlaufenden Variablen gibt, gibt es eigentlich auch diese vorlaufenden Variablen? Denn vorlaufende Variablen sind Variablen, die man dazu verwenden könnte, die Konjunktur vorherzusagen, also insbesondere das Bruttoinlandsprodukt. Ja. Das ist sozusagen der heilige Gral der Konjunkturvorhersage ist, führende oder vorlaufende Variablen zu bekommen. Auf Englisch heißen die Leading Variables.
Ich sag mal so, nee, geht nicht.
Schwierig, also, das ist genau der Punkt.
Genau, du hast völlig recht.
Ich denke gerade an die Konjunkturprognosen der Institute und der Weisen.
Sau schwierig. Schon allein deshalb, weil es eben diese Unregelmäßigkeit, über die wir ja schon gesprochen haben, die sind eben nicht so schöne Wellen, wo man dann sagen kann, alle 5 Jahre gibt es eine Rezession, deterministisch oder so, sondern es gibt halt immer wieder Schocks oder auch äußere Einwirkungen, die eben auch dazu beitragen können, völlig richtig. Insofern ist es sehr schwer. Es gibt ein bisschen was. Du hast nicht viel Vorlauf, aber es gibt durchaus, sagen wir mal, erste Anzeichen, die eine Eintrübung zumindest andeuten können oder eine Eintrübung wahrscheinlicher machen. Du wirst nie hundertprozentige Sicherheit bekommen. Ja? Also das sind zum Beispiel so Dinge, und da beziehe ich mich tatsächlich jetzt auf die USA, weil ich mich in Deutschland da tatsächlich nicht mehr so genau auskenne. Aber in den USA ist ganz interessant, dass sowas wie die neuen angefangene Neubauten, Ja, oder auch Genehmigungen, Baugenehmigungen. Das sind typischerweise Variablen, die den Konjunkturzyklus, dem Konjunkturzyklus vorherlaufen. Ja, der Aktienmarkt geht auch, kommt auch ein bisschen vor dem eigenen Bruttoinlandsprodukt. Und dann alle so Dinge wie in Deutschland der IFO-Index, also Geschäftsklima-Indizes oder auch Konsumentenklima-Indizes, die laufen dem Konjunkturzyklus ein bisschen vor. Aber mehr als ein Quartal oder zwei kriegst du da nicht, ja.
Und das sind ja auch nicht wirklich Daten, sondern das sind ja Umfragen. Das ist ja die Frage, wie fühlst du dich gerade mit deinem Geschäft?
Ja, aber die Leute haben, ja, aber das ist eben Swarm Intelligence. Das
okay.
ist ja der Punkt.
Okay.
Ja, du nutzt eben genau, das ist der Vorteil, würde ich sogar sagen, dass das Swarm Intelligence, weil du viele fragst, ja, und genau, und dann kriegst du das, aber wie gesagt, das geht nicht. Covid war schlechterdings unvorhersehbar, ja, zum Beispiel.
Ich kenne Leute, die sagen, na, aber davon fangen wir jetzt nicht an, ne?
Ja, okay, ja, davon fangen wir nicht an. Übrigens, meine Kollegen haben auch wieder USA so als Bonbon am Rande. Die haben also Empfängnis ist auch ein vorlaufender Indikator. Ja, das haben sogar Kollegen von mir rausgefunden, die Casey Buckles und der Dan Hangerman. Da können wir auch in die Shownotes ein Papier packen. Die haben tatsächlich nachgewiesen, dass Empfängnis so tatsächlich dem Konjunkturzyklus vorläuft. Auch wieder so nach dem Motto, naja, man will an Kinder in Zeiten haben, wo man davon ausgehen kann, dass es einem besser geht und nicht gerade in der Rezession Kind rein gebären, ne? Durchaus interessant. Ja, also darum geht's und es sind dann quasi diese Zusammenhänge qualitativ und quantitativ, also ob eine Zeitreihe prozyklisch ist, ob eine Zeitreihe stärker oder weniger schwankt wie das Bruttoinlandsprodukt, ob eine Zeitreihe diese nachlaufende oder vorlaufende Struktur relativ zum Bruttoinlandsprodukt hat, was eine gute Konjunkturtheorie dann qualitativ, heutzutage eigentlich quantitativ, erklären können muss. Ach so, vielleicht noch zwei Dinge. Wenn man sich Preise anguckt, und das ist jetzt auch wieder in den USA, müssen wir in Deutschland jetzt nochmal genau nachgucken, was Preise und die Arbeitsproduktivität angeht, da gibt's ganz interessante Entwicklungen, weil da gibt's einen Schnitt. Und zwar so ungefähr vor Mitte der 80er Jahre war Arbeitsproduktivität eindeutig prozyklisch. Ja, also Produktivität war dann hoch, wenn die Konjunktur geboomt hat. Und die Preise waren eher kontrazyklisch. Also mit anderen Worten, Preise waren dann hoch, wenn es der Konjunktur nicht so gut ging. Das ist hauptsächlich getrieben durch die Ölpreiskrise natürlich, wo wir Stagflationen hatten. Ne? Das hat sich geändert. Diese beiden Größen haben sich im Vorzeichen eher umgedreht, beziehungsweise haben ihre zyklische Struktur verloren. Manche Leute würden sagen, die sind eher azyklisch. Ja, also heute ist die Arbeitsproduktivität tendenziell eher azyklisch bis kontrazyklisch und die Zyklizität der Preise ist azyklisch bis prozyklisch geworden. Ja, und das bedeutet, dass sich die Struktur des Konjunkturzyklus, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, die kann sich auch über Zeiten ändern. Ja, das heißt, du brauchst möglicherweise zwei unterschiedliche Erklärungsansätze. Da werden wir noch drüber reden, wenn wir über Modelle reden und Konjunkturtheorien reden. Du brauchst möglicherweise zwei Konjunkturtheorien, die eben in die unterschiedlichen Phasen des Konjunkturzyklus passen. Also die Konjunktur ist auch nicht kein statisches Phänomen in dem Sinne, dass die Natur der Konjunkturzyklen immer die gleiche ist, ja, über die Zeit. Und auch in anderen Ländern kann die durchaus anders sein. Also das sollte man noch berücksichtigen. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Konjunkturzyklen sind auch nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass die meisten makroökonomischen Aggregate, also wie Konsum, Investitionen, Beschäftigung, alle zusammen positiv mit dem Bruttoinlandsprodukt schwanken, sondern auch die Aktivität in verschiedenen Sektoren schwanken. Also zum Beispiel die Beschäftigung in den Dienstleistungen und im verarbeiteten Gewerbe, die schwanken typischerweise zusammen über die Konjunkturzyklen. Also in einem Boom geht es sowohl den Dienstleistungen besser als auch dem verarbeitenden Gewerbe. Allerdings so, dass vor Corona, und da ist Covid wirklich eine absolute eine spezielle Rezession gewesen. Vor Corona war es immer so, dass die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und Baugewerbe immer volatiler war als im Dienstleistungsgewerbe. Ja? Das heißt, haben zwar zusammen geschwankt, aber die Ausschläge waren immer stärker im verarbeitenden Gewerbe und im Bausektor zusammen. Ja? In Corona war das aber anders, da haben wir ungefähr gleiche Ausschläge gehabt, sogar ein bisschen mehr, ehrlich gesagt, im Dienstleistungssektor. Natürlich aus offensichtlichen Gründen, das war die Natur einer pandemischen Rezession, aber da sieht man schon, dass eine pandemische Rezession eine Herausforderung ist für den Konjunkturtheoretiker, weil die ganz spezielle Elemente hat, die so in normalen Konjunkturzyklen eben gar nicht vorkommen.
Und nächste Sendung dann warum schwankt das alles so seltsam?
Genau, insbesondere, warum schwanken Einkommen oder Bruttoinlandsprodukt und der Konsum zusammen, aber eben der Konsum weniger stark als das Bruttoinlandsprodukt.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Ist nicht tot.